im Normalfall, wenn du gesund bist, hast du, wenn du jung bist, zwischen 25 und 35 ist dieses Zeitfenster, ja? Mhm. Hast du, wenn du jung bist, noch ganz, ganz viele, Hunderttausende von Eizellen auf Lager. Mit 35 nur noch ein paar Tausend. Und deshalb sollte man, wenn man jung ist, eigentlich zum Führerschein ein Eizellenkonto anlegen, damit die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Falls es auf natürlichem Weg nicht klappen sollte, aus allen möglichen Gründen, dass dann eben eine dieser Eizellen, die man auf dem Konto hat, dass die dann zu einer erfolgreichen Schwangerschaft führt.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Jenny Knäble und wir erkunden gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir sprechen über Themen wie Ernährung, Mental Health, Beauty und über Frauengesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Die Frau, die heute bei mir zu Gast ist, ist erfolgreiche Sportmoderatorin, hat keinen Partner und ist trotzdem vor 2 Jahren zum ersten Mal Mama geworden. Seitdem macht Töchterchen Clara ihr Glück perfekt und das ganz ohne Mann. Ich freue mich, mit ihr heute über ein wirklich spannendes Thema zu sprechen, Social Freezing. Ganz herzlich willkommen hier im Healthwise Podcast, liebe Sarah Valentina Winkhaus.
Oh, was für eine schöne Einführung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Erstmal können wir klären, deswegen ich danke dir für deine Zeit, weil ich weiß, du bist Mama allein, hast ein Töchterchen und du hast mir im Vorgespräch gerade erzählt, im Moment auch keine Kita. Also wie macht man das jetzt, dass man hier so ruhig am Mikro sitzen kann?
Also so vor einer halben Stunde sah das alles noch nicht so ruhig aus, war hier noch Chaos. Und aber ich habe wirklich dieses berühmte Dorf, ne, habe ich eben auch noch eine Story gemacht, weil ich mir dachte so, ich versuche halt immer das Positive zu sehen und es fällt einem aber dann trotzdem manchmal schwer und dann macht man sich ja auch wieder Druck, weil es einem so schwer fällt, das Positive zu sehen, weil man kann ja eigentlich alles manifestieren und deshalb ist es ja eigentlich mein Selbstschuld. Und um es kurz zu machen, ich habe mir dann einfach gedacht, was ist denn super? Super ist, dass ich Nachbarn habe, die einfach mal eingesprungen sind und ich vor allem den Mut hatte, einfach um Hilfe zu bitten. Ich habe einfach denen geschrieben heute Morgen, sagt mal, ich habe später einen Podcast mit der Jennifer, könnten wir vielleicht, könntet ihr vielleicht auf die Clara aufpassen in der Stunde? Und ich so, also eigentlich haben wir Calls und das, aber okay, ich laufe mit der um den Block. Und dann hat sie die eben abgeholt. Und läuft jetzt gerade mit dem Mäuschen und dem Block und es ist super Wetter draußen und alles perfekt.
Ist
und deshalb
das
im
süß.
Endeffekt hat doch alles funktioniert. Ja.
Aber weißt du, da sage ich an der Stelle, das ist echtes Female Empowerment. Uns Frauen wird ja immer vorgeworfen, na, so richtig ernst ist es ja dann doch nicht. Mag vielleicht an manchen Stellen stimmen, aber ich finde, weißt du, wenn Frauen wirklich cool sind miteinander, so wie jetzt in deinem Fall, sieht man, da ist doch auf jeden Fall ein Connect und wenn es hart auf hart kommt, sind wir füreinander da. Also deswegen, das freut mich, dass du das so gut im Griff hast. Liebe Sarah, vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit zurück zu dem Moment. Ich habe es eingangs gesagt, du bist erfolgreiche Moderatorin, bist um die Welt gejettet als Sportmoderatorin, unter anderem für die Formel 1, also so richtig Zeit war da natürlich nie für ein Kind. Irgendwann hast du gesagt, der Wunsch ist aber da. Ich möchte Mama werden. Und vor 2 Jahren war es dann soweit. Auf einem Weg, der für viele unüblich ist. Erzähl doch mal, wie das Ganze gekommen ist und wie du diesen Entschluss gefasst hast mit Social Freezing. Finaler
also
Mama zu werden.
Es war, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich wähnte mich wie viele Frauen oder wie die Mehrheit der Frauen leider, weil wir nicht aufgeklärt werden über unsere Fruchtbarkeit und wie das alles funktioniert mit den Eizellen und mit der Reserve und hin und her und dass wir eigentlich viel weniger lang fruchtbar sind, deutlich kürzer fruchtbar sind, als wir denken. Und genauso ging es mir. Deshalb, wir wähnen uns in einer Sicherheit, dass wir denken, wir könnten, solange wir unsere Periode bekommen und solange wir gut aussehen und uns jung und fit fühlen, auch Kinder bekommen. Aber das so, ist eben nicht so. Und deshalb dachte ich, ich habe noch Zeit. Das heißt, ich war gerade erst mit Anfang 30 das erste Mal so im Geldverdienen-Modus und meine Karriere leben, ja, die ich halt aufgebaut hatte und nach langem Studium und allem. Und da war das Thema Kinder einfach für mich noch ganz weit weg. Und das, da bin ich kein Einzelfall. Ist jetzt nicht nur, weil ich Moderatorin bin, dass es bei mir so ist, sondern es geht halt den meisten Frauen so, dass eben der Lebenswandel mit der Gebärmutter, die genial ist, aber ein bisschen konservativ eingestellt, dass die nicht Hand in Hand gehen. Ja, und das ist halt ganz normal. ist auch nicht schlimm. Es gibt gute Gründe, warum wir warten mit dem Kinderwunsch. Ne? Wir müssen nicht den erstbesten Mann nehmen, der um die Ecke kommt. Das ist ja auch ein Luxus, das ist ja auch schön. Wir wollen vielleicht auch erst Sachen machen, die Männer auch ganz natürlich machen, ja, sich selbst verwirklichen, eine finanzielle Stabilität, eine berufliche Stabilität sich erarbeiten und. Das heißt, wir schieben den Kinderwunsch vor uns her und dann, wenn wir uns bereit fühlen und sagen, oh, jetzt wäre aber, uns versuchen vielleicht schwanger zu werden, klappt das oft nicht. Ja, vielleicht, weil wir lange die Pille genommen haben, aber vielleicht auch aus anderen Gründen. Vielleicht auch, weil wir schon lange nicht mehr so fruchtbar sind, wie wir vielleicht denken. Und so war das bei mir. Das heißt, ich hatte eine lange Beziehung, 7 Jahre lang. Ich hatte immer lange Beziehungen, aber ich war da in einer festen Beziehung für lange Zeit und hatte halt meinen Job und alles super. Und mir war klar, ich möchte auch irgendwann eine Familie gründen. Also ich habe mich nie da gesehen als Einzelkämpferin, obwohl ich mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden bin, also von ihr aufgezogen wurde und es mir auch an nichts gefehlt hat. Aber das war jetzt nicht so mein Bild, ja, dass ich alleinerziehend würde, sondern ja, irgendwann gründe ich eine Familie, wenn es dann passt, ne? Aber nicht jetzt. Das war immer so das Credo. Mhm. Und dann passte aber auf einmal alles. Und ich hatte meine eigene Sendung bei RTL, RTL Top News und alles war super. Und es klappte aber irgendwie nicht. So. Und dann habe ich halt gedacht, naja, dann gehe ich halt mal in eine Kinderwunschklinik und informiere mich doch mal, weil ich nämlich 10 Jahre vorher schon mal von diesem Social Freezing gehört hatte. Und da fiel mir das auf einmal irgendwie wieder ein. Damals, als ich davon hörte, habe ich aber nicht gecheckt, dass das irgendwie vielleicht was mit mir zu tun haben könnte und ich vielleicht an das Einfrieren meiner Eizellen denken sollte, sondern ich dachte, das ist das für alte Frauen, bei denen es nicht mehr klappt. Also ergo, in dem Moment, in dem ich dann zur Kinderwunschklinik gegangen bin. So, und dann bin ich halt zur Kinderwunschklinik und dann sagte der mir so ein bisschen lapidar, ja, wissen Sie, Frau Winkow, kein Wunder, dass es bei Ihnen nicht klappt, Sie sind ja auch unfruchtbar. So, und da war ich irgendwie 37 und fühlte mich aber wie so ein Teenie.
So hat er das gesagt, das ist ja auch hart. Ja.
Und fühlte mich wie so ein Teenager und dachte so, ja, haben wir noch Zeit, Pustekuchen. Und dann meinte er, jetzt müssen wir erstmal sehen, ob wir überhaupt noch gute Eizellen bekommen. Jetzt sollten wir erstmal ein paar Eizellen entnehmen und die einfrieren, damit wir so ein bisschen sammeln, weil das nicht sofort beim ersten Mal klappen wird, weil sie werden auf jeden Fall künstliche Befruchtung machen müssen. Und so fing es eigentlich an. Und in dem Moment, Jenny, wurde ich mit allem konfrontiert, was ich nicht wusste. Ja, dass ich riskiert habe, kinderlos zu bleiben aus Unwissenheit. Und das hat mich total wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, warum werde ich mit 37 erst aufgeklärt? Warum lerne ich nicht in der Schule schon darüber, wie das mit unseren Eizellen ist und dass wir mit einer Reserve geboren werden, die jeden Monat weniger wird und dass ab 35 es drastisch gegen Null geht, weil ganz viele Paare, nicht nur Frauen, wähnen sich in einer Sicherheit, die es aber nicht gibt in dem Moment, wenn du nicht vorsorgst oder zumindest Tests machst, wie es um deine Fruchtbarkeit steht. Das gilt übrigens auch für Männer. Viele Paare, also 1 Million Paare ist so die offizielle Zahl, sind in Deutschland kinderlos ungewollt, weil sie es nicht vorher wussten und nicht vorher, also vorgesorgt haben und sich eben in einer Sicherheit wägen und dann ist das Haus gebaut und dann ist die Beförderung da und jetzt sind sie ready und dann haben sie aber nicht vorgesorgt und dann stehen sie da und dann verschulden sie sich oder auch die emotionale Belastung ist enorm. 1 Million
emotionale Paare. Achterbahn hätte ich jetzt auch gesagt, auf jeden Fall. Wir sprechen auch gleich nochmal über den Prozess, Sarah, des Social Freezings, wie das eigentlich funktioniert, was das eigentlich genau ist. Was mich noch interessieren würde, wie hat denn dein Umfeld damals reagiert? Ich sag mal, die Sache, das mit sich selbst auszumachen, ist ja die eine, ich sag mal, wir haben ja immer noch in unserer Gesellschaft ein, ich würde mal sagen, sehr konservatives, traditionelles Familienbild, wo da vielleicht erstmal welche sagen, was genau? Social Freezing? Was denn das? Ja, so. Oder war da dein Kreis um dich rum sehr offen?
Ich habe das irgendwie einfach gemacht und habe das erstmal gar nicht so thematisiert, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich glaube einfach nicht mit Absicht, dass ich das nicht thematisiert habe, weil ich da jetzt nicht in den Diskurs wollte, sondern ich glaube einfach nur, weil da jetzt so Not am Mann war, also ich musste so handeln, ich hatte so einen Zeitdruck, dass ich mir gedacht habe, ich muss das jetzt einfach erstmal machen und erstmal Geld in die Hand nehmen und Eizellen finden, Eizellen einfrieren und dann erstmal sammeln. Dieser dieses nach außen gehen mit dem Thema kam eigentlich erst, als ich dann entschieden habe, ich will jetzt Mutter werden. Mhm. Also dann kam der Schritt, dass ich dann damit auch in meinem Umfeld hausieren gegangen bin, sagen wir mal, oder das halt offen gesagt habe. Und da war das Feedback eigentlich von meinen Leuten sehr, sehr positiv. Also die haben gesagt, so ja, also wenn das jemand macht, dann du. Finde ich super. Aber auch oft so dieses Unverständnis, so ja, wie hast du jetzt keinen abgekriegt oder wie, oder warum musst du das jetzt so machen oder hä? Also hast du halt doch zu lang gewartet, hättest halt nicht so wählerisch sein müssen, so ungefähr, ne? Und das sind aber alles Sachen, Dinge, die ich mir auch selber, die ich mich auch selber gefragt habe. Also diese Fragen habe ich mir selber auch gestellt, ja? Mhm. Also es war nichts, was mich überrascht hat, weil genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. War ich zu wählerisch? Habe ich zu lange gewartet? Warum habe ich das nicht vorher in Angriff genommen? Und. Also ich habe da schon auch bei mir erstmal die Fehler gesucht oder den Grund gesucht. Warum bin ich jetzt so spät dran mit der ganzen Sache, ne?
Also was du auch gesagt hast, dass du dich anfangs ein bisschen geschämt hast, überhaupt in Erwägung zu ziehen, alleine dein Kind zu bekommen. Das beschreibst du auch sehr schön in deinem Buch Ich werde Eltern. Übrigens ein grandioser Titel, wie ich finde. Woher kam dieses Schamgefühl damals?
Ja, also ich habe mir schon überlegt, so ist das jetzt vermessen? Also ist das egoistisch? Spiele ich da ein Stück weit Gott oder so? Also ich bin da schon sehr hart mit mir ins Gericht gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich habe natürlich einen anderen Anspruch. Mein Anspruch ist natürlich, war Vater, Mutter, Kind und das alles irgendwie so unter einen Hut zu bekommen und das alles so perfekt dann doch hinzubekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte, in einer Beziehung, die eben auch gleichberechtigt auf Augenhöhe ist und wo nicht dann alles an der Frau hängen bleibt, der ganze Mental Load und die Care-Arbeit und alles. Und als ich mir aber dann bewusst wurde, dass das in der Beziehung nicht so sein würde, habe ich dann halt selber entschieden, dass ich mich trenne, um ein Kind zu bekommen im Endeffekt. Also ich habe dann meinem Partner gesagt, pass auf, Schätzelein, ich habe das Gefühl, du stehst nicht wirklich zu mir. Also du könntest noch ewig warten und wir würden in der Beziehung dann nicht wirklich auf Augenhöhe sein. Und von mir würde erwartet, weil ich die Frau bin, dass ich dann auch alles irgendwie schleifen lasse, was meine Karriere angeht und so weiter und so fort. Und ich müsste wieder jedes Mal wie das Terrain erkämpfen in unserer Beziehung, dass ich auch das Gleiche möchte wie du. Also auch, keine Ahnung, zum Fußball spielen oder was weiß ich, was mich mit den Jungs, mit den Mädels treffen, ja, und so weiter und so fort, dass das ganz normal ist, dass es nicht in meiner DNA ist, die Spülmaschine auszuräumen. Und ich müsste das jedes Mal wieder diskutieren. Das wusste ich einfach, dass das einfach so ist. Ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich wollte diesen Kompromiss nicht eingehen. Ich wollte nicht, dass wir uns dann trennen und dann vielleicht auch noch eine emotionale Belastung haben, weil das würde niemandem gerecht werden, weder dem Kind noch dem Partner noch mir. Und deshalb habe ich mich dann getrennt von meinem Partner. Und
wie hat er das aufgenommen?
Und der war sogar fast schon erleichtert. Also der meinte so, also nicht über die Trennung, der war erleichtert, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt alleine mit einem Samenspender, weil ich habe das Gefühl, das würde so eine ungleiche Geschichte werden. Und außerdem, du würdest mich wahrscheinlich noch ewig hinhalten. Und ich muss jetzt Nägel mit Köpfen machen, weil sonst ist bei mir ist wirklich jetzt Alarm. Also es war die letzte Möglichkeit, ne? Jetzt noch, ich musste in dem Moment versuchen, schwanger zu werden und nicht später. Und er war richtig erleichtert. Er meinte so, ja, finde ich super, ich unterstütze dich auch und so. Also für mich war dann klar, in dem Moment, in dem ich das aussprach, war so eine Last von meinen Schultern genommen, dass ich mir gedacht habe, warum habe ich das denn schon früher gemacht? Und im gleichen Moment kam aber auch ein Stück weit eben diese Scham, dass ich mir gedacht habe, ist das jetzt vermessen? Weil wir haben ja trotzdem Glaubenssätze, mit denen wir groß werden oder Ideale. Und die habe ich ja genauso. Und ich wollte auch nicht, dass das so rüberkommt nach dem Motto, das ist jetzt gegen Männer oder gegen Partnerschaften, sondern es ist eigentlich für mich, hat es sich angefühlt wie die fairste Lösung. Weil ich wollte nicht aus einer Notsituation heraus entscheiden. Und aus einer Notsituation heraus, weil ich jetzt diesen Zeitdruck habe, eben diese Beziehung, die aber meines Erachtens eben doch nicht so gut war, wie ich mir das erhofft hatte lange, aufrechterhalten. Und eigentlich ist das ja fair. Aber im gleichen Moment dachte ich mir dann so, oh nee, das ist schon, vielleicht ist das doch nicht richtig. Vielleicht sollte ich doch einfach einen Schritt zurückgehen. Vielleicht ist es nicht, gehört es sich doch nicht so, dass wir Frauen, ja, dass wir alles haben wollen oder dass wir, vielleicht sollte ich doch einfach darauf verzichten, auf dieses Ideal, dass ich alles haben kann. Karriere und Familie. Ja. Und das wollte ich aber nicht. Und das hat mich, dafür habe ich mich dann nur kurz geschämt, weil dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich bin egoistisch in dem Moment, weil ich entscheide mich ganz bewusst dafür, ein Kind zu haben, aus den richtigen Gründen meines Erachtens, und eben ohne faulen Kompromiss. Und dazu gehört eigentlich ziemlich viel Mut und auch ein Stück weit Egoismus. Und wenn das egoistisch ist, dann bin ich das hochgradig, ja. Also ich konnte dann mit mir den Frieden machen, sozusagen. Weißt du, wie ich meine?
Die Blumen wollte ich dir gerade rüberschieben, weil ich finde, dass das eine unfassbar mutige und emotional, wie ich mir vorstellen kann, wirklich krasse Zeit für dich war, die du ja am Ende mit dir selbst ausgemacht hast, und du bist aber bei dir geblieben und hast am Ende so entschieden, wie du es für richtig hältst. Also deswegen da erstmal Chapeau. Das stelle ich mir wirklich nicht einfach vor. Mit allem, was dann noch kam, denn Social Freezing, das ist ja auch jetzt nichts, was man mal eben so macht. Du hast erzählt, du warst dann in dieser Kinderwunsch-Klinik. Vielleicht kannst du mal erzählen, Sarah, wie genau funktioniert das dann? Ich könnte mir vorstellen, viele Frauen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, die Sarah, das ist so ein Role Model. Ich finde es toll, dass mal jemand öffentlich drüber spricht. Und das machst du ja viel, auch in Keynotes, Vorträgen, bei Social Media, in deinen Büchern, in deinem Buch, in einem sehr erfolgreichen Buch. Erzähl uns doch mal, wenn man das für sich entscheidet, wie genau geht man da vor? Wie lange dauert sowas? Und vielleicht kannst du uns die Prozesse, so ein bisschen die Etappen
erzählen. Sehr gerne. Ja, also im Endeffekt gilt, was das Wichtigste ist vorweg, je früher, desto besser. Beim Social Freezing, das sollte man sehen, das Einfrieren deiner Eizellen. Warum nennen wir das Social Freezing? Damit müssen wir erstmal anfangen. Weil das Problem ist das Wording. Ja, die meisten, alle Länder nennen es Egg Freezing. Hat den Vorteil, dass wir wissen, es hat was mit Eiern zu tun. Ja, aber stimmt, Social eigentlich. Freezing ist gut gedacht, aber sehr verkopft, typisch deutsch, muss ich sagen, weil es sollte es abgrenzen vom Medical Freezing. Was das Einfrieren der Eizellen war, zum Beispiel, so ist es geboren, vor einer Chemotherapie, dass du deinen Samen beziehungsweise deine Eizellen, also für Männer gibt es das auch, das Medical Freezing, einfrieren lässt, damit du später noch zeugungsfähig beziehungsweise noch fruchtbar bist und noch Kinder bekommen kannst nach dem Eingriff, nach der OP, nach sonst was. So. Mhm. Daraus ist das entstanden. Und dann hat man in Deutschland gedacht, wir nennen das Social Freezing, um gleich klarzumachen, dass es aus sozialen Gründen ist. Das Problem ist, wenn Frauen davon hören, denken sie als allererstes, es sei Instagram-Abstinenz oder soziale Kälte. Aber dass das was mit Eizellen zu tun hat, da kommt natürlich niemand drauf. Das heißt, das ist schon mal eine Riesenhürde, die wir da nehmen müssen. Wenn dann eine Frau Bescheid weiß, okay, Social Freezing ist Einfrieren meiner Eizellen, denken die meisten, so wie ich, das ist was für ältere Frauen, wenn es nicht mehr klappt, dann können sie ihre Eizellen nehmen und die künstlich befruchten lassen. Nein, bei Social Freezing gilt, je früher, desto besser. Denn im Normalfall, wenn du gesund bist, hast du, wenn du jung bist, zwischen 25 und 35 ist dieses Zeitfenster, ja? Hast du, wenn du jung bist, noch ganz, ganz viele, Hunderttausende von Eizellen auf Lager. Mit 35 nur noch ein paar Tausend. Und deshalb sollte man, wenn man jung ist, eigentlich zum Führerschein ein Eizellenkonto anlegen. Denn dann hat man die Möglichkeit, vielleicht mit einer Entnahme, und da erzähle ich dir jetzt, wie das funktioniert, schon bereits das Eizellenkonto voll zu bekommen. Denn die Experten sprechen von 20 Eizellen, die man haben sollte auf so einem Eizellenkonto, damit die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, falls es auf natürlichem Weg nicht klappen sollte, aus allen möglichen Gründen, dass dann eben eine dieser Eizellen, die man auf dem Konto hat, dass die dann zu einer erfolgreichen Schwangerschaft führt, die dann auch zum Kind führt. Denn die Qualität der Eizellen, also die Anzahl der Eizellen und die Qualität der Eizellen nimmt nämlich drastisch ab. Also ab 35 ist die Wahrscheinlichkeit, eine Fehlgeburt zu bekommen, verdoppelt. und auch die Qualität der Eizellen so gering oder so schlecht, dass natürlich auch die Gefahr sehr, sehr hoch ist, dass du im 6., 7. Monat das Kind noch verlierst. Und deshalb rate ich dazu, sich also aufzuklären und vor allem auch die Mütter und die Väter, ihre Kinder, ihre Nichten, ihre auch die Großeltern, ihre Enkelinnen aufzuklären und zu sagen, hey, zum 18. Geburtstag, ich habe hier deinen Käsekuchen dabei, Schätzelein, und auch Geld fürs Eizellenkonto. Das ist so mein Ziel. Also das muss man so drumherum sagen, damit man versteht, eigentlich müsstest du jung sein und das machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du es mit einem Mal schon dieses Eizellenkonto hast. Und dann kannst du das Thema erstmal ad acta legen, bis dann der Zeitpunkt gekommen ist, wenn du es vielleicht brauchst. Wie eine Versicherung. Wir versichern ja jeden Mist in Deutschland. Warum nicht auch unsere Fruchtbarkeit? Wir wollen alle, dass die Versicherung, der Versicherungsfall nie eintritt, aber wenn er eintritt, hast du vorgesorgt. Und der springende Punkt ist, wenn du deine Eizellen einfrieren lässt, musst du nämlich Hormone nehmen. Du musst Hormone nehmen, das heißt in Form von Spritzen. Innerhalb des Zykluses werden dir dann Hormone verschrieben, die du dir dann spritzt in den Bauch. Und da ist es eben auch, je jünger du bist, desto weniger Hormone brauchst du, um Eizellen heranreifen zu lassen. Weil normalerweise kommt immer nur eine Eizelle zur Reife in einem Zyklus. Und du versuchst mit diesen Hormonen die Reifung zu stimulieren. Deshalb nennen wir es auch Hormonstimulation. Damit so viele Eizellen wie möglich in diesem einen Zyklus heranreifen, die dann entnommen werden. Unter einer kurzen Narkose werden die dann entnommen und dann sofort eingefroren. Und da ist es eben wichtig, dass eine Entnahme so viele Eizellen wie möglich entnimmt. Ja? Und je älter du bist, bei mir als Beispiel, mit 37 das erste Mal Eizellen entnommen oder Eizellen, also einmal so Hormone genommen und einen Zyklus versucht und dann war die erste Entnahme, waren glaube ich 3 Eizellen oder 4. Ja? Im Vergleich, eine Freundin von mir hat das mit Mitte 20 gemacht, ja, die hatte bei einer Entnahme 14 Eizellen. Wow. Ich hatte 14 Eizellen nach 4 Entnahmen. Also 4-mal Hormone nehmen, 4-mal Narkose und 4-mal die Kosten. Und da kommen wir nämlich auch dazu. Das ist nicht nur eine emotionale Geschichte und auch eine, ja, also für mich war das, diese Hormone waren für mich nicht ohne. Jede Frau ist da anders, aber ich habe da unglaublich drauf reagiert. Ich war wirklich, das war wie PMS hoch 10, ja. Und da reagiert natürlich jede Frau anders, aber das war für mich sehr anstrengend und es war auch sehr teuer. Also weil...
Was kostet das?
Das
kostet also so eine Entnahme?
Also eine Entnahme kostet immer zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Deshalb meinte ich so mit Führerschein vergleichbar. Ne? Ein Führerschein in Düsseldorf kostet irgendwie 2.500 Euro oder was. Und ja, Küchenzeile, ich sage ja immer Eizellen statt Gucci, weil so ein Gucci-Bag ist so 2.500 Euro, fängt das an. Ne? Und das ist halt ne, auch die Sache, je älter du bist, auch wie bei jeder Versicherung außer der Kfz, ja, da ist die Schadensfreiheitsklasse, das ist gut, wenn du älter bist und keinen Unfall gebaut hast, aber sonst ist ja jede Versicherung, jeder Tarif auch besser, günstiger, wenn du jünger bist. Und genauso ist es auch beim Social Freezing. Ne? Es ist günstiger, wenn du jung bist, weil dann brauchst du vielleicht nur eine Entnahme, um auf eine gute Anzahl zu kommen und dann kannst du das Thema ad acta legen.
Und darf ich da mal zwischenfragen, ja, Sarah, wenn du jetzt so eine Entnahme hast, ich sag mal, ob jetzt 14 oder im späteren Alter vielleicht nur 3, ist dann jedes Ei, ich nenne es jetzt mal, brauchbar oder kann es dann sogar sein, dass du von den 4, sagen wir mal, die sie dann rausziehen konnten, die Ärzte, dass die dann sagen, ja, Frau Winkhaus, schön, aber wir können eigentlich nur 1 nehmen.
Ja, das ist auch der
Fall. Das kann auch passieren.
Weil du siehst, also du nimmst Hormone, um die Eizellproduktion zu stimulieren und dann sehen die beim Ultraschall, den die machen vorher, sehen die dann halt nur die Follikel. Das heißt, die sehen nur diese Eibläschen, die können aber nicht sehen, ob da wirklich eine Eizelle herangereift ist und wie die aussieht, ob die gut okay ist, ob die gut ist. Das heißt, die sehen dann vielleicht auf dem Ultraschall 12 Follikel und du sagst so, yeah. Und dann liegst du im Aufwachraum und dann sagt dir der Arzt, ah, so, wir hatten 2. Und dann denkst du dir so, boah, habe ich ja bei meiner Steuer mehr raus. Ne? Und das ist halt eben auch altersbedingt. Ja, ist halt leider
und
so.
Und zum Thema altersbedingt, das kann man natürlich nicht aufhalten, das ist ganz klar. Kann man seine Eizellen, Sarah, in irgendeiner Weise, ich nenne es jetzt mal pimpen, mit Medikamenten, mit Supplements, mit irgendwas, was man einnehmen kann, kein Stress.
Genau. Gibt's da irgendwas? Also du kannst leider die Anzahl ja nicht, ne? Du kannst nur, also die Anzahl wird die jeden Qualität. Monat weniger, genau. Also wir haben so, wenn wir in der Pubertät sind, haben wir vielleicht noch 300.000, 400.000 Eizellen. Wir werden mit mehreren Millionen geboren. Und dann später hast du halt nur noch ein paar Tausend, ein paar Hundert. Kommt drauf an, wie deine Reserve ist. Dafür ist nämlich der Anti-Müller-Test sehr wichtig. Es ist ein Hormon, was eben die Korrelation darstellt zwischen deiner Eizellreserve. Und dieser Wert korreliert eben damit. Also das heißt, je besser dieser Wert ist, dieser Anti-Müller-Wert, desto höher ist deine Eizellreserve. Und dieser Test sollte eben bei allen Frauenärzten zur Krebsvorsorge dazugehören. Das ist in Griechenland übrigens bereits gesetzlich der Fall. Da werden einfach die Frauen auf ihre Fruchtbarkeit getestet, ganz normal. Und dann weißt du nämlich, auch wenn du 27 bist, heißt das nicht, dass du einen mega Anti-Müller-Hormonwert hast. Vielleicht hast du gar eine unglaublich kleine Eizellreserve schon. Dann weißt du es aber. Und du kannst also diesen Prozess, dass du jeden Monat Eizellen verlierst, den kannst du nicht aufhalten. Du kannst nur deine Eizellen pimpen, wie du sagst, oder tunen, indem du eben versuchst, das Cortisol-Level runterzuhalten, also den Stress zu minimieren, dass du halt keinen Alkohol trinkst, wenig Zucker, was ja auch wie Alkohol ist ja auch Zucker, ne? Also Zucker ist zellschädigend und solche Sachen, dass du halt viel Sport machst, dich gesund ernährst, dass du halt kein Übergewicht hast und so. Also du kannst schon die Eizellen sozusagen bei Laune halten. Das geht schon, ne? Die du noch hast. So.
Also, das hast du schön gesagt, bei Laune halten. gibt's da auch gesundheitliche Risiken, Sarah, bei so einer Eizellenentnahme? Also ich sag mal, klar, die Narkose ist natürlich eins, ne? Vollnarkose. Gibt's noch andere?
Ja, also die Narkose ist eine Vollnarkose, aber ist sehr, 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 sehr kurz, ne? Also ist eine sehr leichte Narkose. Also man ist nur ganz kurz weg, ne? Irgendwie 20 Minuten oder so. Es gibt die Möglichkeit, also die Gefahr einer Überstimulation. Das hat was mit den Hormonen zu tun. Und das hatte ich bei 4 Entnahmen einmal. Da hatte ich eine Überstimulation. Und dann ist das sehr, sehr schmerzhaft. Und dann musste ich sofort ins Krankenhaus. Und dann haben die dann mich da behalten. Und es war eigentlich wie unglaublich starke Unterleibsschmerzen. Ne? Aber im Nachhinein, ja, gut. In dem Moment war es schlimm, aber war jetzt, ich meine, wir Frauen.
Ist wie bei einer Geburt. Wir haben ist so, jetzt auch nicht schön, so, denkt man dran zurück, aber gehört halt dazu.
Ja, also wir haben so ein hohes Schmerzlevel, glaube ich, wir Frauen oft durch die Periode und so, dass es, weiß ich jetzt nicht. Aber die Gefahr gibt's und ich hatte es auch einmal. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wenn du nur einmal eine Entnahme machen musst, weil du aufgeklärt bist, weil du dir bewusst darüber bist, dass auch wenn du noch total jung bist und das Thema Kinder für dich noch ganz weit weg ist, du aber weißt, dass du vorsorgen kannst und diese Option es da draußen gibt und deshalb dann, obwohl es eigentlich gar nicht in dein Leben passt vielleicht, das Geld in die Hand nimmst mit Anfang 20, mit Mitte 20, Anfang 30 meinetwegen, und sagst, okay, ich lege jetzt mal 2.500 Euro da an. Wenn dieses Bewusstsein da ist, dann hast du auch viele von diesen Gefahren gleich abgewendet. Weil dann ist die Gefahr einer Hormonüberstimulation eigentlich sehr gering, weil du musst wahrscheinlich weniger Hormone nehmen, um eben die Eizellproduktion anzuregen. Du hast mehr Eizellen, du brauchst es nur einmal machen im Normalfall und. Also es gibt eigentlich nur Vorteile davon. Ne?
Und wenn du jetzt sagst, Sarah, man macht es im besten Fall in jungen Jahren schon, dass man sich die Eizellen einfrieren lässt. Wie lange halten die, kann man das sagen? Also, ja, also haben die eine Haltbarkeit, wenn die eingefroren sind?
Also gibt es nicht und es gibt keine Haltbarkeit, denn ich habe ja dann auch die Kinderwunschklinik gewechselt, denn da gibt es auch viele faule Eier, darüber kläre ich auch in meinem Online-Kurs auf mittlerweile, weil ich habe mich da mit Experten zusammengetan, denn es gibt da unglaublich viel es ist ein großer Markt, ne, der Kinderwunschmarkt und deshalb gibt es da viel Unwissen und Halbwissen, was da draußen kursiert. Und ich bin dann letztendlich nach Athen gegangen und nach Griechenland gegangen, weil da die Gesetzeslage auch für Single-Frauen deutlich besser ist in Spanien und in Griechenland als in Deutschland.
Was ist da anders?
erstmal in Deutschland ist es eine Grauzone. Es ist nicht gern gesehen. Nicht viele Kinderwunschkliniken behandeln überhaupt Single-Frauen auf ihrem Weg zum Wunschkind. Ja, da geht's darum, dass du halt als Single-Frau, wer sorgt dann fürs Kind und so weiter und so fort. Also im Endeffekt ist es ja so, jedes dritte Paar, glaube ich, trennt sich mit Kindern. Nur, dass eine Single-Frau, die das entscheidet, schon vorher sozusagen sagt, okay, ich bin alleinerziehend, ja. Aber im Endeffekt ist das eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung, weil die meisten Single-Frauen, die sich dafür entscheiden, mit einer Samenspende Mutter zu werden oder Eltern zu werden, die klären alles vorher ab. Also ich habe vorher alles, Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, ich habe überlegt, wer kümmert sich ums Kind, wenn mir was passiert und so weiter und so fort. Und wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Eltern machen sich diese Gedanken nicht, bevor sie Eltern werden. Das heißt, eigentlich ist es unbegründet, aber es ist eben doch diese Sorge, die dahinter steckt, dass wenn sozusagen die Klinik dann sozusagen die Vaterrolle übernehmen muss oder vielleicht verantwortlich gemacht werden könnte, was aber gar nicht der Fall ist, weil das ist rechtlich geklärt. Deshalb gibt es nur wenige Kinderwunschkliniken, die die Singlefrauen das einfach machen. Ja, und in Griechenland und in Spanien gibt es auch andere Möglichkeiten. Da gibt es die Präimplantat-Diagnostik, PID heißt die. Das heißt, dass die Eizelle, du hast Eizellen eingefroren und du sagst, du willst jetzt Mama werden, dann wird diese Eizelle befruchtet und dann eingesetzt, ne, damit die sich dann in der Gebärmutter einnistet. Und in Deutschland wird einfach eine Eizelle genommen und die wird befruchtet und eingesetzt. Diese Eizelle wird aber nicht vorher auf genetische Defekte oder so geprüft. Das heißt also, sie wird es wird nicht die beste Eizelle genommen, sondern es wird eine Eizelle genommen, die gut ist, gut aussieht, die wird befruchtet und eingesetzt. Und dadurch haben wir eine unglaublich hohe Ziffer von Frauen, die noch im 6., 7. Monat ihr Kind verlieren. Und das ist auch emotional, das ist körperlich, es hat so viele Nachteile und das ist so schrecklich für die Frauen, dass ich dann dadurch, dass ich nach Griechenland gegangen bin, davon profitieren konnte, dass es eben diese PID ganz normal gemacht wird. Das heißt, ich hatte 4 Eizellen in Griechenland und die haben die beste Eizelle genommen und haben die befruchtet und haben gesagt, so, jetzt setzen wir die mal ein. Ja, die ist dann nichts geworden, die habe ich leider nicht, die hat sich nicht eingenistet, aber das letzte goldene Ei, das hat sich dann eingenistet. Und die machen ganz normal diese PID und die ist auch nicht invasiv, die schädigt auch die Eizelle nicht. Ist einfach nur, um zu gucken, welche Eizelle hat die besten Überlebenschancen, um eben dieses Ganze dahinter danach zu verhindern, dass die Frau eben nicht dann eine Fehlgeburt erleidet oder 6., 7. Monat Abbruch, was das bedeutet, ja, weil in Deutschland die Gesetzgebung eben dahingehend ist, dass es dass nicht das Wohl der Mutter, der werdenden Mutter geschützt wird, ja, das ist halt einfach so. Und und in Spanien geht das übrigens auch ganz normal. Die PID ist da völlig legitim. Ich bin ja voll abgekommen von deiner Frage, ne?
Ja, aber ich fand es jetzt also super spannend. Du hast eigentlich davor auch schon beantwortet. Es ging nur darum, ob Eizellen einen Ablaufdatum haben.
So, und der griechische Arzt, der meinte zu mir. Genau. Und der griechische Arzt, der hat mir gesagt, weil ich jetzt eben auch viel reise und du hast es aber zu eingangs erwähnt, ne? Viele Keynotes halte und so weiter und ich tausche mich halt mit Experten aus, weil ich bin ja halt eben auch als Journalistin daran interessiert, wirklich auch mein Wissen weiterzugeben, aber mich auch immer weiter zu bilden. Und der hat mir gesagt, dass erst vor kurzem eine Patientin, die vor einer Krebs-OP vor über 10 Jahren ihre Eizellen hat einfrieren lassen, jetzt gerade Mama geworden ist. Mit den eingefrorenen Eizellen. Mit der eingefrorenen Eizelle. Das heißt, es gibt da kein Haltbarkeitsdatum. Es gibt sogar Zahlen, die sagen, dass die eingefrorenen Eizellen, wenn die befruchtet werden, dass die sogar besser, also sich einnisten, eher einnisten und man weiß nicht warum. Also spannend. Da gibt's keine Nachteile.
Mhm. Ja. Und was mich jetzt auch super interessiert, Sarah, Wie funktioniert das dann, wenn man jetzt sagt, okay, man ist in so einer Kinderwunschklinik, das Eizellen entnehmen ist das andere. Nun brauchen wir ja jetzt noch, weil du es ja gerade auch beschrieben hast, die Eizellen werden befruchtet, sozusagen die andere Zutat, ja, den Samen. Wo kommt der dann her? Logischerweise sind Samenspenden, aber wie geht man da vor? Kriegt man da irgendwas aus dem Labor zugeteilt? Kann man da sagen, man sieht es manchmal in so Filmen, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, man kriegt da so einen Katalog und kann ankreuzen, Mann, Mitte 30, durchtrainiert, athletisch und gut aussehend, ja, das ist dann der Vater, also jetzt mit einem Augenzwinkern gesagt, oder wie funktioniert dann der Part mit dem Samen?
Also da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, es gibt einmal die private Samenspende, das ist dieser Klassiker, Rosamunde Pilcher-Film, beste Freund wird der Samenspender deines Kindes, ja? Oder der schwule Freund, der dann dein Samenspender wird, ne?
Also man könnte quasi selbst bestimmen und sagen, da wäre jemand, der könnte. Okay. Mhm.
Dann gibt es die Möglichkeit der assistierten Samenspende und das bedeutet, man geht an eine Samenbank, ja? Und da gibt es halt eine sehr, sehr große Samenbank, das ist die größte Samenbank der Welt, die ist in Dänemark, sind die lokalisiert und die sind halt die strengste Samenbank überhaupt. Also da werden von den Bewerbern werden nur zwischen 5% und 10% überhaupt zugelassen. Und der große Vorteil an der assistierten Samenspende, an der Samenbank ist, dass die wirklich ein ganz krasses Screening machen. Da wird bis in die dritte Generation nach genetischen Geschichten geschaut, nach irgendwelchen Krankheiten und so weiter. Es wird alles ausgeschlossen. Dann psychologische Gutachten gemacht.
Wirklich?
Die werden befragt nach dem Grund, warum sie das machen. Die bekommen nur eine kleine Aufwandsentschädigung. Die werden daran nicht reich. Also es ist dieses Bild des Samenspenders, der daran reich wird. Nein, die haben sich eine sehr, sehr strikte Quote auferlegt, wie viele Kinder pro Samenspender geboren werden dürfen, ja, um zu verhindern, dass das zu viel ist. Die Samenbanken untereinander kommunizieren und wissen dann genau, der hat schon bei uns gespendet, der ist bei euch geblockt und so weiter, um das zu verhindern. Weil es gibt eine Netflix-Serie, da geht es darum, dass der irgendwie, weiß nicht wie viele Kinder gezeugt hat durch seinen Samen irgendwie, ne? Und da muss man ganz klar differenzieren zwischen privaten Samenspenden. Es gibt Facebook-Gruppen, die ich recherchiert habe, als ich mein Buch geschrieben habe. Es gibt Facebook-Gruppen, wo wirklich dann Leute sich dann Samen spenden lassen von irgendeinem Stranger. Also, hallo? Wundert mich nicht, wenn dann so Sachen rauskommen, dass dann Leute sagen, ja, der hat irgendwie 50 Kinder gezeugt. Ja, selber schuld, sage ich dann. Ne? Also ich meine, würde ich nie machen. Du weißt nichts über den, du weißt nicht, ob der krank ist. Ja, aber ich habe das in meinem Buch auch erzählt. Diese Möglichkeit gibt es. Ne? Dann schon lieber jemanden, den du kennst, aus deinem Umfeld. Aber auch da ist das wie mit einem Partner. Weißt du was über seinen genetischen Hintergrund? Weißt du irgendwas über Krebserkrankungen und so bis in die dritte Generation? Nein. Das ist eben eine Sicherheit, die dir eine assistierte Samenspende gibt. Und da gibt es wirklich, es ist wirklich wie auf so einem Online-Portal, irgendeinem Shopping-Portal. Du gehst da hin und das ist sehr, sehr komisch. Also ich musste das auch, ich habe das wochenlang mir dann immer so angeguckt und so. Du hast dann wirklich so einen Warenkorb und dann überlegst du und dann kannst du aussuchen. Dann gibt es dann Stimmproben und Schriftproben und Fotos, Kinderfotos. Und kannst ja auch Fotos, wie der jetzt aussieht.
Wirklich?
Ja, du weißt sogar, was die Großeltern zum Frühstück gegessen haben, was die Lieblingsurlaubsziele waren. Also komplett, also ich wusste mehr über diese Samenspender in spe als über
jeden deinen meiner Partner.
Ja, also unglaublich, also so transparent, aber auch.
Und dann bist du das alles durchgegangen.
Ich bin das alles komplett durchgegangen und es hat mich auch alles ein bisschen überfordert. Ich lasse ja auch offen in meinem Buch und ich habe das bis jetzt auch noch nie gesagt, ist, für welchen Weg ich mich entschieden habe, ob private Samenspende, weil ich hatte ja auch durchaus Avancen aus meinem Umfeld von Freundinnen, die mir dann ihre Ehemänner anpriesen. Und
wirklich?
Sagen hier, ja, du, also der Olaf, ne? Also ich meine, guck mal hier, Leistungsnachweis, ne? Also unsere Söhne sind top und ich nur so, okay, das ist jetzt ein bisschen strange. Oder der Postbote, ja, der dann wirklich der wirklich wollte, dass ich da unbedingt mit seinem Sohn und hin und her uns verkuppeln wollte. Oh. Und oder eben mein Kommilitone von früher, der gesagt hat, über ja, also wenn du kein Kind kriegst, das wäre unmöglich und hin und her und ich bin intelligent, ich bin das und das und der dann auch wirklich gesagt hat, hier, Spermiogramm, kein Problem, ich werde der Vater deines Kindes.
Ich finde, du solltest eine Netflix-Doku machen, das ist ja Hollywood-reif.
Ja, wirklich. Stimmt, eigentlich schon, ne?
Oder?
Ja.
Also
ja,
wenn du es jetzt machst, wär ich aber beteiligt.
Ja, lass uns das zusammen machen, ich hab voll Bock drauf, können wir zusammen brainstormen. Ja, ja. Oh. Und also es war so lustig. Und ja, und dann hast du auf der anderen Seite, also du hast natürlich Vor- und Nachteile. Denn das habe ich auch im Buch, diese Pro- und Kontraliste, weil natürlich, wenn du den aus dem privaten Umfeld, also nicht diese Facebook-Gruppen, ne, da würde ich jedem nur von abraten. Wenn du jetzt aus dem privaten Umfeld, dann kennst du den Charakter, du weißt halt, wie der so tickt. Kannst was damit anfangen, du hast so, ah ja, die Nase hat sie von dem und so, hast du halt bei einer Samenbank nicht unbedingt, ne? Also außer du hast die Fotos, aber trotzdem, du hast halt diese Komponente nicht. Aber du hast halt eine unglaubliche medizinische Komponente, die ich als auch sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und du hast auch später keine Probleme mit, will der sich dann doch einbringen in die Erziehung? Ihr seid eigentlich nicht zusammen, aber jetzt will er dann doch irgendwie.
Das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen, ne? Wenn man dann befreundet ist oder genau. Keine Ahnung. Oder schwierig. Wie gesagt, der Mann von einer Freundin, das ja. Stelle ich mir ganz kompliziert vor, die dann auf einmal sagt, ja wieso, was willst du denn jetzt da drüben bei der Sarah? Ja. Das muss doch gar keiner wissen. Und der sagt, ja, aber ich bin ja auch irgendwie der Papa. Also das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Oder? Was ich mich noch frage, könntest du jetzt, sagen wir mal, nur wenn du jetzt wirklich wolltest, ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit gibt, bei dieser Samenbank irgendwann mal sagen, jetzt würde ich den, wenn du das gemacht hättest, ja, du lässt es ja offen, könnte ich den Papa da kennenlernen? Also würde man den ausfindig machen dürfen oder ist das jetzt einfach einmal anonym, für immer anonym?
Nee, also es gibt das Samenspenderregistergesetz, die müssen sich alle, also sobald eine Schwangerschaft erfolgreich ist und das Kind auch lebend zur Welt kommt, wird das in diesem Register festgehalten. Mhm. Und das Kind hat mit dem 16. Geburtstag mit Erlaubnis der Eltern die Möglichkeit, die Identität des Samenspenders kennenzulernen. Mhm. Genau. Und mit 18 darf sie selber dann zum Beispiel herausfinden, wer der Samenspender ist. Aber die Eltern nicht. Also ich oder wenn das ein Paar macht, die nicht, sondern für die bleibt es immer anonym. Also, aber das Kind hat das Recht, ja. Das Kind hat das Recht, eben herauszufinden, wer der Samenspender war.
Nun ist deine Tochter jetzt um die 2?
Zwei geworden,
23 genau, kam sie auf die Welt, 2 geworden, süß. Gab es da schon einen Moment, dass sie mal gesagt hat, Mama, ist da ein Papa oder weiß ich nicht, wenn der Papa andere Kinder in der Kita abholt, bei ihr ist es quasi die Mama. Kam da mal schon mal so ein Moment auf oder ist das bisher für sie nicht existent?
Ich muss so lachen, weil eigentlich ständig, weil die sagt zu jedem, also ich habe einen Hund, der heißt Manni. Ja, also jeder Hund ist Manni, aber jeder Mann ist Papa. Also ich glaube ja.
Vielleicht ist auch einfach Mann, der Mann ist Papa. Ne? Das ist quasi.
Also sie sagt immer Papa. Bei jedem, also immer Papa. Letztens hier auf der Straße gegenüber Nachbarn, Papa, und er so, nicht, bin ich dein Papa? Und ich so, um Gottes Willen, ist das peinlich. Ja, also ja, ich glaube schon. Und da sagen die eben auch, das ist eben auch ganz toll, da gibt es unglaublich tolle TED-Talks und so weiter, die ich da auch empfehle. Sagen, man soll den Kindern das schon ganz, ganz früh sagen und mit denen dann ganz früh schon drüber reden.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hm. Ja. Was sagt man dann,
wenn die das irgendwann verstehen? Also so früh wie möglich eigentlich. Also ich habe da so ein Buch bekommen und ich entwickle jetzt gerade auch Ideen, selber Kinderbücher in die Richtung zu schreiben, weil mir diese Fragen nämlich immer wieder begegnen und ich mir die selber stelle. Was sage ich denn dann? Wer ist denn jetzt mein Papa? Und woher komme ich? Und was für Wege gibt es denn zu Eltern? Ne? Und da soll man eben den Kindern so früh wie möglich, also jetzt schon, ab 2 eigentlich, denen das erzählen, ne? Dass die Mama unbedingt ein Kind haben wollte, also unbedingt dich haben wollte und dass es aber nicht immer auf natürlichem Weg geht oder nicht immer, dass eigentlich alles da war, also die Liebe und alles, aber eben der Samen nicht da war. Also und da kam ein netter Mann und eine nette Klinik und nette Ärzte und die haben mir dabei geholfen und so weiter und so fort. Und wenn man das macht, also so wird es halt empfohlen von Therapeuten, dann wird das für das Kind eine ganz zur Normalität und etwas ganz Normales und nicht ein Mangel, den es erlebt. So dass es dann später, wenn es dann von außen herangetragen wird, von Schulkameraden oder in der Kita oder so, dann hat es automatisch diese Wahrheit und kann damit ganz anders umgehen. Ja. Das ist zumindest die Theorie. Ja. Und ich meine, wenn ich halt einen Partner habe, dann wird er ja dann auch der soziale Vater sein. Ne? Also es heißt ja nicht unbedingt, dass sie dann ohne eine Vaterfigur aufwachsen wird. Ne? Ja. Aber im Moment nennt sie jeden Papa. Also weiß nicht, ob das schon ein Trauma ist. Ich weiß es nicht.
Es ist spannend. Ich glaube einfach, Mann ist Papa. Papa ist Mann. Ich glaube, die verstehen manchmal noch gar nicht.
Das aber da genau siehst wie bei du uns halt, der Kleine. Ne? Dass Mann Papa ist, ja.
Ja, Mann ist Papa, aber manchmal ist es einfach die Transformation von einem Wort auf eine Person oder in dem Fall auf alles Männliche. Bei uns ist gerade, also ganz anders nur, weil du sagst, sie sagt einfach zu allem Papa und weiß vielleicht gar nicht jetzt Papa, Mann, Mann, Papa. Wir haben ja einen Großen und einen Kleinen und der Kleine nimmt natürlich alles an vom Großen und der Große hat gerade die Phase mit, das ist alles ekelhaft. Ekelhaft ist das neue Wort und auch das Wort mit SCH, super, das kommt alles aus der Kita und du denkst so, wo ist das bitte hergekommen? Und der Kleine, der plappert das halt nach wie ein Papagei. Und der sagt neuerdings zu allen Leuten, wenn du sagst, guck mal, das ist der Oscar hier, da sagt er, du bist ekelhaft. Also das ist ungefähr genauso schlimm. Und du denkst so, so wir müssen also sofort weiter. Gut, der versteht aber gar nicht, ne? Und umso mehr du natürlich sagst, nee, und das ist nicht so ein schönes Wort und so, umso witziger, klar, ne? Ist klar. Das natürlich. Also ich sag mal, es hat alles seine Herausforderung, Sarah. Ja. Vielleicht mal mit dir noch, das nur als kleine Familienanekdote, der Blick nach vorne mal in die Zauberkugel der Zukunft und der Gesellschaft, meinst du, Social Freezing wird in Zukunft, ich nenne es mal in Anführungszeichen, normaler und gesellschaftlich akzeptierter werden, gerade für Frauen, die vielleicht Karriere und Kinderwunsch auch vereinbaren wollen, weil ich habe schon das Gefühl, dass es ja im Moment ein großer Aufbruch ist in Sachen Frauengesundheit, Frauenselbstbestimmtheit, was uns Frauen eigentlich, oder was bei uns Frauen in den letzten Jahren eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist.
Also ich wünsche es mir sehr. Ich glaube, das A und O ist einfach Aufklärung. Und es wäre halt unglaublich wichtig, meines Erachtens, dass eben auch gesellschaftspolitisch was passiert. Also dass in den Schulen wirklich Fruchtbarkeit behandelt wird und dass die Frauenärzte das Thema auf dem Plan haben und dass es zur Vorsorge dazugehört, zur Krebsvorsorge. Das ist das A und O meines Erachtens, weil ich höre ständig in meiner Community Frauen, die mir schreiben, ich war bei meiner Frauenärztin, ich war bei meinem Frauenarzt, der hat gesagt, ich soll mich entspannen, der hat gesagt, ich habe noch genug Zeit, die hat gesagt, es ist schon der Ofen aus, ohne irgendeinen Test zu machen und das ist halt grob fahrlässig. Und ich finde, wenn wir wissen, wie es um unser Antimüller steht, um unsere Fruchtbarkeit, dann können wir ja planen, dann kennen wir unsere Optionen, dann können wir entscheiden, will ich jetzt Eizellen einfrieren oder nicht. Vielleicht habe ich noch 2-3 Jahre Zeit, um das zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, ich denke, so Sachen wie heute, dass wir darüber sprechen, dass das Thema publik gemacht wird, dass wir laut sind und dass vor allem auch die Mütter und Väter und die Großeltern das auf dem Schirm haben, wirklich, so wie ich es eben meinte, mit diesem Käsekuchen zum und dem Eizellenkonto zum Abi. Dann dieses Zusammen aus der Politik, dass die Ärzte mit in die Pflicht genommen werden und Aufklärung, die wir machen, dann kann das was werden. Ansonsten wird das vielleicht wieder wie in so einer Bubble. Das war ja 2014, als Apple und Meta die ersten Konzerne waren, die das ihren Mitarbeiterinnen angeboten haben, Social Freezing für die finanziell zu übernehmen. Dann schwappte das ja kurz nach Deutschland rüber und dann war das kurz so ein Hype. Haben alle negativ drüber geredet, also die Medien haben es komplett negativ aufgenommen und die Politik auch. Und dann ist es unter den Teppich gekehrt worden. Und meine Angst ist eben, also meine Angst, nicht meine Hoffnung ist, dass wir es diesmal anders machen und das Thema wirklich auch verankert wird, damit das ganz normal wird. Also wie die Pille, nur andersrum. Und dass das eine ganz normale Normalität wird, dass Frauen ihre Optionen kennen und Paare. Denn der größte Grund, warum Frauen den Kinderwunsch aufschieben, ist nicht die Karriere, sondern ist der fehlende Partner in Deutschland.
Spannend.
Ja.
Aber ich will das einmal noch aufgreifen, weil ich das auch wirklich einen krassen Unterschied finde, dass in Amerika es teilweise von Firmen als Corporate Benefit sozusagen für die Mitarbeiter finanziert wird, ja, Eizellen einzufrieren. Und in Deutschland ist es ja so, dass die Krankenkassen gar nichts bezahlen, oder? Oder gibt es Fälle, wo Krankenkassen mit einsteigen?
Nein, nur wenn es um Medical Freezing geht, aber Social Freezing nicht, nein. Also das wird nicht finanziert und ich denke halt, sollte es aber. Es sollte finanziert werden, weil es ist ja unglaublich, es ist ja eine Verkettung von Dingen. Denn Frauen, die also solange es diese Unvereinbarkeit gibt, auch von Beruf und Familie, heißt für Frauen die Mutterschaft oft in Deutschland eben auch Karriereknick, Abhängigkeit vom System oder Partner, spätere Altersarmut, wir haben Fachkräftemangel und so weiter. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Das heißt, wir sollten doch Frauen in die Lage versetzen, dass sie nicht vor dieser Entweder-Oder-Entscheidung stehen, sondern dass sie eben beides haben können. Und das ist doch auch im Interesse der Gesellschaft und auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort meines Erachtens. Und deshalb sollten es schon, meines Erachtens, die Krankenkassen übernehmen, finde ich schon, ja. Es gibt einige Firmen, die es mittlerweile in Deutschland auch machen, Merck zum Beispiel, die stellen natürlich auch selber Hormone her für die Kinderwunschbehandlung, aber da kam aus der Belegschaft der Wunsch nach diesen Fertility Benefits. Und dann hat die Leitung gesagt, machen wir.
Sarah Winkhaus sagt ganz klar, jede Frau hat das Recht, selbstbestimmt zu entscheiden, ob, wann und wie sie Mutter werden wird. Schreibt uns eure Meinung oder eure Erfahrungen auch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback. Liebe Sarah, ich kann an der Stelle nur sagen, danke für deine Offenheit. Danke für diesen wirklich spannenden Talk. Es braucht mutige, tapfere Frauen wie dich, die gerade bei diesem Thema voranlaufen. Bleib dir treu und geh diesen Weg weiter. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir und der Clara, eurer kleinen Familie, eurem starken Team, alles, alles Gute für die Zukunft. Und bleib so zauberhaft, wie du bist.
Oh, danke schön. Du bist selber zauberhaft. Danke schön.
Und liebe Sarah, unsere Frage am Ende immer noch, wenn du dich für ein Supplement entscheiden müsstest von all denen, die du nimmst, welches würdest du nehmen?
Vitamin D. Denn von Sonne kann man nie genug bekommen.
Das stimmt. Vielen Dank. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert doch den Newsletter von Sunday Natural. Hier bekommt ihr mehr Infos zum Podcast, zu unseren Gästen und neuen Produkten. Ihr seid also immer vor allen anderen top informiert. Klickt gleich mal rein, sunday.de/newsletter.